Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 334, die Totengräber der Republik. Zweiter Teil, Reichspräsident Paul von Hindenburg. Im Sommer 1932 befand sich die nationalsozialistische Bewegung auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Aber bei Hitler und seiner Führungsklique hielt sich die Freude darüber in Grenzen. Der Zustrom der Protestwähler hatte sich zuletzt abgeflacht und es sah nicht mehr danach aus, als könnte die Partei die absolute Mehrheit im Parlament erreichen. Wollte man den Fehler von 1923, einen gewaltsamen Putsch, nicht wiederholen, blieb nur noch ein Weg an die Macht. Dieser Weg führte über den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Er allein hatte das Recht, Hitler an die Spitze eines neuen Präsidialkabinetts zu berufen. Dann könnten die Nazis durch Notverordnungen am Parlament vorbeiregieren und ihre vollständige Machtübernahme vorbereiten. 1932 war Paul von Hindenburg bereits im achten Jahr Präsident der Deutschen Republik. Der Spross einer preußischen Adelsfamilie konnte auf ein langes und bewegtes Leben zurückblicken. Geboren wurde er im Jahr 1847, ein Jahr vor Beginn der großen demokratischen Märzrevolution, die so tragisch scheiterte. Als strenggläubige Monarchisten wird die Familie Hindenburg über das Scheitern der Revolution nicht allzu traurig gewesen sein. Der junge Paul schlug die für jemanden mit seiner Herkunft typische Offizierslaufbahn ein. 1866 kämpfte er im Preußisch-Österreichischen Krieg. Bei der entscheidenden Schlacht von Königgrätz durchschlug eine Kugel seinen Helm, streifte jedoch nur den Schädel. 5 Jahre später war Hindenburg im Spiegelsaal von Versailles Augenzeuge, als das Deutsche Kaiserreich ausgerufen wurde. Für ihn und seine Familie ein Grund zu feiern. Nach einer langen und verdienstvollen Laufbahn in der preußischen Armee nahm er 1911 seinen Abschied im Rang eines Generals der Infanterie. Niemand, wohl am wenigsten Hindenburg selbst, ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass ihm der eigentliche Karrierehöhepunkt noch bevorstand. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs meldete sich der Rentner Hindenburg, mittlerweile 67 Jahre alt, freiwillig für ein Kommando an der Ostfront. Dort wurde er, ohne eigenes Zutun, zum Kriegshelden, als seine Truppen die russische Offensive bei Tannenberg stoppten. Die eigentliche Leitung der Operation hatte Hindenburg aus guten Gründen seinem 20 Jahre jüngeren und militärisch versierteren Stabschef Erich von Ludendorff überlassen. Dieser Umstand hinderte den nunmehr zum Feldmarschall beförderten Hindenburg jedoch nicht, fleißig an seinem eigenen Mythos als Russenschreck, Befreier Ostpreußens und Heros der Deutschen zu feilen. Als sich der Erste Weltkrieg immer weiter hinzog, katapultierte dieser Mythos Hindenburg an die Spitze des deutschen Heeres. Als Chef der obersten Heeresleitung vertraute er auf die Fähigkeiten Ludendorffs, der ihm seit den Tagen von Tannenberg nicht mehr von der Seite gewichen war. Der eiserne Feldmarschall Hindenburg und seine rechte Hand verlängerten den Krieg um weitere 2 Jahre und Millionen Tote. Das alles nur, um im entscheidenden Augenblick zurückzutreten, damit bei Beginn der demokratischen Novemberrevolution 1918 die Schuld am militärischen Zusammenbruch nicht auf Hindenburg, sondern auf die neue Regierung fiel. Die schwarze Legende vom Dolchstoß der Demokraten in den Rücken des deutschen Heeres war geboren. An dieser Stelle müsste ich mich jetzt eigentlich für den zynischen Tonfall entschuldigen. Aber ihr habt es vermutlich schon gemerkt, ich habe wenig Sympathien für diesen Mann. Wer weiß, was Deutschland, Europa und der Welt erspart worden wäre, hätte der junge Hindenburg bei Königgrätz keinen Helm getragen. Eigentlich hätte Hindenburg nach dem Ersten Weltkrieg seinen zweiten Ruhestand genießen und seinen legendären Ruf als Sieger von Tannenberg pflegen sollen. Denn in der jungen Deutschen Republik war dieser greise Monarchist und Militär ein politisches Fossil. Doch dann brachten die Reichspräsidentenwahlen von 1925 im ersten Wahlgang keinen klaren Sieger, und die Parteien des konservativen Lagers holten den eisernen Feldherrn aus der politischen Versenkung zurück. Hindenburg sollte als charismatische Symbolfigur der nationalen Einheit den Zugriff der Sozialdemokraten auf das Präsidentenamt beenden. Die Rechnung ging auf. Er gewann die Wahlen. 8 Jahre später regierte Hindenburg immer noch. Mehr noch, im Frühjahr 1932 war der jetzt 84-Jährige frisch im Amt bestätigt worden. Diesmal sogar offiziell unterstützt von den republikanischen Parteien. Denn sein Gegenkandidat hieß ausgerechnet Adolf Hitler. Hindenburg war ganz gewiss kein Demokrat. Aber in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft hatte er das parlamentarische Regierungssystem respektiert. Seine Amtsführung war anfangs durch den Versuch geprägt gewesen, als überparteilicher Präsident aller Deutschen zu erscheinen. Ein Grund dafür dürfte gewesen sein, dass er seinen Amtseid auf die Verfassung ernst nahm. In Adels- und Militärkreisen sozialisiert, war persönliche Ehre für Hindenburg ein hohes Gut. Noch stärker fiel ins Gewicht, dass der über 80-Jährige weiterhin sehr auf sein öffentliches Image bedacht war. Noch 1932 erklärte Hindenburg gegenüber einem seiner Berater: »Wenn ich in den Spiegel sehe, will ich darin keinen Eidbrecher sehen.« Warum also Anfang der 30er Jahre der Richtungswechsel weg vom Parlament? Warum die Hinwendung zum System der Präsidialkabinette und dem Regieren mit Notverordnungen? Wenn Hindenburg damit doch so gefährlich nahe an den Rand von Verfassungs- und damit Eidbruch geriet. Die Wirtschaftskrise allein reichte als Anlass für den Richtungswechsel nicht aus. Sicherlich spielten die beruhigenden Gutachten prominenter Verfassungsjuristen bei Hindenburgs Entscheidungen eine gewisse Rolle als Trostpflaster. Ein größerer Motivator dürfte aber die öffentliche Debatte um die deutschen Kriegsentschädigungen gewesen sein. 1929 begannen unter dem Stichwort Young-Plan internationale Verhandlungen über die Frage, wie viel Geld Deutschland den Siegermächten noch schuldig war. Damit wurde das alte innenpolitische Dauerstreitthema der Kriegsentschädigung erneut in die deutsche Öffentlichkeit getragen. Nachdem die damals noch regierende Große Koalition der republikanischen Parteien dem Young-Plan zugestimmt hatte, hatte sich Hindenburg zunächst staatstragend verhalten und das Abkommen unterzeichnet. Dieser Schritt rief in seinem eigenen, konservativ-autoritären Lager pures Entsetzen hervor. Viele einflussreiche Persönlichkeiten der politischen Rechten rückten öffentlich vom Reichspräsidenten ab. Die bürgerlich-nationalistische Presse attackierte Hindenburg in aller Schärfe. Um den Young-Plan zu verhindern, organisierte das rechte Lager in seltener Geschlossenheit einen Volksentscheid, der alle Verpflichtungen aus dem Versailler Friedensvertrag von 1919 für ungültig erklären sollte. Wäre dieses Gesetz durchgekommen, hätte Deutschland alle Kriegsentschädigungszahlungen sofort eingestellt. Zwar erreichte der Volksentscheid die nötige Wählerzustimmung nicht einmal ansatzweise, aber die Debatte hatte die innenpolitische Atmosphäre vergiftet. Das System der Präsidialkabinette war Hindenburgs logische Schlussfolgerung aus seiner Einschätzung der gesellschaftlichen Situation Anfang der 30er Jahre. In seinen Augen hatte das parlamentarische System mit seinem demokratischen Parteienstreit den Zusammenhalt der Deutschen über die Jahre kontinuierlich geschwächt. Jetzt hatten die Wirtschaftskrise und die Debatte über die Kriegsentschädigung die zerbrechliche Einigkeit des deutschen Volkes völlig zerstört. Hindenburg sah es nun als seine Aufgabe, die Einheit der Nation wiederherzustellen. Dass er damit auch sein eigenes Image im nationalen Lager wieder aufbessern wollte, versteht sich von selbst. Ähnlich wie Hitler wollte Hindenburg die Deutschen zu einer Volksgemeinschaft formen. Alle national gesinnten Deutschen sollten gemeinsam darauf hinarbeiten, Deutschland zu der machtpolitischen und kulturellen Größe zurückzuführen, die es angeblich im Kaiserreich besessen hatte. In Wirklichkeit bedeutete dieses trügerische Versprechen von Gleichheit und Einheit Folgendes: Die Zerstörung des Parlamentarismus und die Einführung eines autokratischen Regierungssystems, langfristig die Wiederherstellung der Monarchie. Wer in den Augen der Autokraten nicht national gesinnt war, also nicht zur Volksgemeinschaft gehörte oder diese verriet, der musste mundtot gemacht, ausgegrenzt und verfolgt werden. In der politischen Praxis lief Hindenburgs neue Priorität darauf hinaus, zuerst die republikanischen Parteien, insbesondere die Sozialdemokraten, auszuschalten, dann die zerstrittene politische Rechte zu vereinen und als Kabinett der nationalen Konzentration an die Regierung zu bringen. Das System der Präsidialkabinette, das Hindenburg 1930 installierte, setzte diese Ziele nur zum Teil um. Zwar gelang es auf diese Weise, die republikanischen Parteien von der Regierung auszuschließen, aber Hindenburgs Kanzler verfügten über keine eigene parlamentarische Mehrheit. Auch eine Einigung des zerstrittenen rechten Lagers gelang nicht. Von einer nationalen Konzentration im Sinne Hindenburgs war Deutschland im Sommer 1932 weit entfernt. Mit ihrem Wahlsieg im Sommer 1932 boten sich die Nationalsozialisten als neuer Bündnispartner an. Immerhin repräsentierten sie die stärkste Massenbewegung der politischen Rechten. Die offene Frage war, ob Hitler bereit wäre, sich der nationalen Sache unterzuordnen. Damit war in erster Linie Hitlers Bereitschaft gemeint, sich dem Willen des Reichspräsidenten zu beugen. Es war nun nicht so, als hätte Hindenburg sein jeweiliges Präsidialkabinett engmaschig kontrolliert und detaillierte Anweisungen gegeben. Das war nicht sein Stil. Hindenburg suchte für sein politisches Projekt national gesinnte Gefolgsleute, denen er bedingungslos vertrauen konnte und die für ihn die eigentliche Arbeit erledigten. Hindenburg suchte für den Kanzlerposten also gewissermaßen einen neuen Ludendorff. Bei der Personalie Hitler störte sich der Reichspräsident nicht nur an dessen fehlender Regierungserfahrung und einfachen Herkunft, sondern gerade auch an Hitlers immer und immer wieder öffentlich formulierten Alleinvertretungsanspruch in Fragen der nationalen Sache. Hindenburgs Gefolgsleute sollten für ihn die Arbeit erledigen und würden dafür auch seine Anerkennung bekommen, aber sie durften sich auf keinen Fall auf eine Stufe mit ihm stellen. Und wenn hier jemand fähig und berechtigt war, das nationale Interesse Deutschlands zu definieren, dann war das ja wohl der Heros der Deutschen, der Retter Ostpreußens, der Sieger von Tannenberg, also Hindenburg selbst. Bezeichnenderweise interessierten sich weder Hindenburg noch Hitler dafür, was die Deutschen selbst eigentlich wollten. Wenn man, wie in einer parlamentarischen Demokratie, davon ausgeht, dass sich der Volkswille in Wahlen ausdrückt, dann wollte die Mehrheit der Deutschen auch noch im Sommer 1932 weder Hindenburg noch Hitler folgen. Beide Männer interessierte das herzlich wenig, denn sie lehnten die parlamentarische Demokratie ab und damit auch deren mathematisch kühle Theorie der politischen Willensbildung. In ihren Augen wollten die Deutschen, was gut für Deutschland war. Und was gut für Deutschland war, das glaubten Hindenburg und Hitler vor allen anderen am besten zu wissen. Eine solche quasi magische Theorie der politischen Willensbildung nützt in erster Linie den Leuten, die ihr persönliches Geltungsbewusstsein und ihr Streben nach immer größerer Macht rechtfertigen wollen. Unter diesen Bedingungen standen die Chancen auf eine Einigung zwischen Hindenburg und Hitler schlecht. Trotzdem begannen nach der Reichstagswahl im Sommer 1932 geheime Sondierungsgespräche zwischen den Nazis und Vertretern des Reichspräsidenten. Es sollten Möglichkeiten ausgelotet werden, eine rechte Koalitionsregierung oder ein neues Präsidialkabinett zu bilden. Im Vorfeld der Sondierungsgespräche hatte Hindenburg die Frage der Kanzlerschaft zu einer Art Lackmustest für Hitlers Gesinnung gemacht. Würde sich der Führer der Nationalsozialisten dem Präsidenten unterordnen und seine Partei in die Regierung bringen, auch ohne Kanzler zu werden? Schon die Vorverhandlungen ergaben ein negatives Testergebnis. Hitler behauptete, mit der größten Reichstagsfraktion im Rücken stünde allein ihm die Kanzlerschaft zu. Dahinter steckte ein eiskaltes machtpolitisches Kalkül. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, sah sich Hitler im Angesicht der in immer weiter Ferne rückenden absoluten Mehrheit unter Zugzwang. Als Juniorpartner in einer Regierung der nationalen Konzentration hätte die NSDAP Kompromisse eingehen müssen. Und das hätte ihr angesichts der hohen Erwartungen ihres Wahlvolks nicht die nötigen Stimmenzuwächse eingebracht, um doch noch die absolute Mehrheit zu erreichen und auf dieser Basis die ganze Macht und nichts als die ganze Macht zu erlangen. Darum wollte Hitler in den Verhandlungen unbedingt seinen Willen durchsetzen. Er drückte sich gegenüber Hindenburgs Unterhändlern vermutlich etwas gewählter aus, aber im Endeffekt lief seine Haltung auf das folgende Ultimatum hinaus. Entweder er wurde Kanzler oder Hindenburg und seine Leute müssten ihren Dreck alleine machen. Beide Seiten hätten an dieser Stelle ihr Gesicht wahren können, wenn es bei einem stillen Scheitern der Verhandlungen geblieben wäre. Aber Hindenburg unternahm dann doch noch einen letzten Versuch, um Hitler in die ersehnte Regierung der nationalen Konzentration zu bringen. Er lud ihn am 13. August zum persönlichen Gespräch. Das war erst das dritte Mal, dass sich die beiden Männer von Angesicht zu Angesicht trafen. Insofern verwundert es vielleicht nicht, dass jeder glaubte, den anderen mit seinen speziellen Fähigkeiten überrumpeln zu können. Hitler wollte den Präsidenten mit Hilfe seiner Redekunst überzeugen, ihn zum Kanzler zu machen. Und Hindenburg? Der spielte die Feldherrenkarte. Aus seiner Perspektive war Hitler als ehemaliger Gefreiter des kaiserlichen Heeres dem Präsidenten als ehemaligen Feldmarschall zu Gehorsam verpflichtet. Dieses Ass im Ärmel des Reichspräsidenten hatte bisher jedes Mal gestochen, denn praktisch alle Männer von Macht und Einfluss waren Veteranen des Ersten Weltkriegs. Doch bei Hitler verfing diese Taktik nicht. Er ignorierte alle Versuche Hindenburgs, ihn als alten Kameraden zu behandeln und beharrte darauf, Kanzler zu werden. Da beide Männer versuchten, ihren Willen durchzusetzen und für sich in Anspruch nahmen, für die nationale Sache zu sprechen, endete das Gespräch nach mageren 20 Minuten. Später beschwerte sich Hitler, er sei kaum einmal zu Wort gekommen. Vermutlich war das eine völlig neue Erfahrung für den Naziführer, der doch kaum etwas lieber tat, als stundenlange Reden zu schwingen. In der nationalsozialistischen Bewegung rief das Scheitern der Gespräche blankes Entsetzen hervor. All die Jahre hatte man sich auf Hitlers politischen Instinkt verlassen. Der Parteiführer hatte immer behauptet, die Mobilisierung der Massen würde ausreichen, um die Macht zu erobern. Jetzt stand die braune Bewegung endlich vor den Toren der Macht und doch sprichwörtlich in einer Sackgasse. Wie schon oft in der Vergangenheit gelang es Hitler in dieser kritischen Lage, Enttäuschung und Depression in offene Aggression zu verwandeln. Nach der Devise »Bist du nicht für mich, bist du gegen mich« blies er zum Angriff auf Reichspräsident Hindenburg. Hitlers Vertrauter Hermann Göring nutzte seine neue Stellung als Präsident des Reichstags, um den ersten Stoß zu führen. Er brüskierte Hindenburg öffentlich, indem er einen unverzüglichen Termin beim Präsidenten verlangte. Eigentlich war es Brauch, dass der Reichspräsident Zeit und Ort für Antrittsbesuche vorgab. Diesem Affront folgten weitere koordinierte Attacken. Auch Hitler selbst äußerte sich auf einer Parteiveranstaltung voller Suffisanz. »Mein großer Gegenspieler, der Herr Reichspräsident, ist 85 Jahre alt und ich bin 43 Jahre alt und ich fühle mich ganz gesund.« Neben solchen Verbalattacken, die ihre öffentliche Wirkung nicht verfehlten, machte sich Hitler daran, den politischen Druck auf Hindenburg zu erhöhen. Zum einen verhandelte die NSDAP mit der Zentrumspartei über eine Koalitionsregierung. Das Zentrum war die einzige Partei der politischen Mitte, die noch über eine nennenswerte Zahl von Abgeordneten im Reichstag verfügte. Die Aussicht auf eine braun-schwarze Koalition war also eine ernste Bedrohung für Hindenburgs System der Präsidialkabinette. Zum anderen sprachen die Nazis nun öffentlich darüber, den Reichspräsidenten wegen seiner Notverordnungspolitik anzuklagen und abzusetzen. Beide Manöver stießen bei den anderen Parteien durchaus auf Resonanz, sodass Hitler im Herbst 1932 glaubte, eine mächtige Drohkulisse aufgebaut zu haben. In der Rückschau reibt man sich verwundert die Augen, dass ausgerechnet die Nazis auf die Einhaltung der Verfassung pochten und das parlamentarische System reaktivieren wollten. Tatsächlich stellte diese Doppelstrategie in erster Linie nur wieder Hitlers bedingungslosen Opportunismus unter Beweis. Welchen Weg zur Macht er ging, war ihm völlig egal, solange er sie mit niemandem teilen musste. Der Strategiewechsel der Nationalsozialisten brachte nicht den erwünschten Erfolg. Im Gegenteil, er führte sie noch näher an den Abgrund. Nachdem Hitler sich geweigert hatte, als Juniorpartner in die Regierung einzutreten, liebäugelte Hindenburg damit, den Reichstag aufzulösen und die fälligen Neuwahlen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Damit wäre eine braun-schwarze Koalitionsregierung fürs Erste abgewendet worden, allerdings zum Preis des offenen Verfassungsbruchs. Denn für die Neuwahl und Zusammentreten des Reichstags galten strenge Fristen. Im letzten Moment rückte Hindenburg vom geplanten Staatsstreich ab, nicht zuletzt wegen Hitlers Drohungen, ihn per Volksabstimmung abzusetzen. Er setzte stattdessen für Anfang November Neuwahlen an. So sollten die politischen Karten neu gemischt werden. Die zweiten Reichstagswahlen von 1932 wurden für die NSDAP zum Debakel. Alle Befürchtungen der Naziführung sollten sich bewahrheiten, ja, ihre schlimmsten Albträume wurden Wirklichkeit. Die NSDAP verlor gegenüber ihrem Sommerergebnis über 2 Millionen Stimmen. Das waren fast 5 Prozentpunkte. Die gleiche Dynamik spiegelte sich in den Mitgliederzahlen der Partei. Es kam zwar zu keinem Nettoverlust an Mitgliedern, die Anzahl der Austritte häufte sich jedoch bedenklich. Auch wenn die Nazis im Reichstag mit Abstand die stärkste Kraft blieben, zeigte sich doch, dass sich immer mehr Menschen enttäuscht von ihnen abwandten. Nicht so sehr, weil sie die Parolen der Hitlerpartei ablehnten, sondern weil die Nazis Taten vermissen ließen. Insofern überrascht es nicht, dass Hitler seinen persönlichen Stolz herunterschluckte und sich erneut zu Verhandlungen mit dem Reichspräsidenten bereit erklärte. Doch auch diesmal fiel er bei Hindenburg durch. Ende November scheiterten auch die zweiten Verhandlungen. Nun blieb auch dem letzten braunen Parteifunktionär nicht mehr verborgen, dass die nationalsozialistische Bewegung in Schieflage geraten war. Einige glaubten sogar, Hitlers Kurs könnte den Nationalsozialismus in den Abgrund reißen. Unter ihnen befand sich der zweitwichtigste Mann in der Partei, Gregor Strasser. Außer Hitler hatte niemand mehr zum Erfolg der Bewegung beigetragen. Strasser war es gewesen, der den Parteiapparat reorganisiert hatte, um die Flut neuer Mitglieder zu kanalisieren. Die wahlkampftaktische Wende hin zum Mittelstand und zur Bauernschaft ging ebenso auf sein Konto wie der Ausbau der Kontakte im zerstrittenen rechten Lager. Strasser hatte sich in den letzten Jahren als für den Erfolg der Nazi-Partei unverzichtbar erwiesen. Aus seiner Perspektive hatte Hitler einen schicksalhaften Fehler begangen, als er Hindenburgs Angebote von August und November ausschlug. Für Strasser führte kein Weg an einer Regierungsbeteiligung vorbei. Die NSDAP musste auf ihrem Weg zur Macht alle Bündnismöglichkeiten erkunden. Darum hatte er auch längst seine Fühler in alle Richtungen ausgestreckt. Strasser genoss nämlich auch außerhalb der Partei Ansehen und er war ausgezeichnet vernetzt. Seine Kontakte reichten von nationalkonservativen Kreisen über die Schwerindustrie bis zur Gewerkschaftsbewegung und ins Umfeld Präsident Hindenburgs. Als Hitler Anfang Dezember 1932 davon erfuhr, dass Strasser insgeheim mit den Hindenburg-Leuten verhandelt hatte, kam es zum offenen Streit. Bei einem Treffen des inneren Führungszirkels der Partei in Berlin lieferten sich die beiden Kontrahenten heftige Wortwechsel. Strasser drängte auf den Regierungseintritt, Hitler lehnte jeden Kompromiss ab. Die Anwesenden, darunter Joseph Goebbels, machten keine Anstalten, Strasser beizuspringen. Er stand buchstäblich alleine da. Enttäuscht zog sich Strasser zurück. Für ihn gab es jetzt nur 2 Möglichkeiten: Rückzug oder Revolte. Eine dritte Möglichkeit, nämlich sich Hitler unterzuordnen, kam nicht in Frage. Er war von seinen eigenen analytischen Fähigkeiten so überzeugt, dass er keinen Zweifel an seiner Einschätzung der Lage hegte. Außerdem wollte er in Zukunft keinesfalls nur noch die zweite Geige in Hitlers Umfeld spielen. Insbesondere Göring und Goebbels verachtete er. Strasser würde sich nicht hinter diese gefährlichen Kriecher zurückstellen lassen. Also lautete die Frage: Rückzug oder Revolte? Nein, Revolte kam für Strasser nicht in Frage, denn er war ein strenggläubiger Nationalsozialist und wollte die braune Bewegung auf keinen Fall spalten. Zudem war ihm seine persönliche Ehre zu wichtig, als sie durch einen Putsch aufs Spiel zu setzen. Damit blieb ihm also nur der Rückzug. Gegen Mittag des 8. Dezember erhielt Hitler von Strasser einen Brief, in dem er seinen Rücktritt von allen Parteiämtern erklärte. War die Krise damit abgewendet? Eigentlich ja. Aber Hitler konnte nicht an Strassers Aufrichtigkeit glauben, weil er selbst in der gleichen Lage niemals so gehandelt hätte wie Strasser. Noch in der Nacht rief der Parteiführer seine Vertrauten ins luxuriöse Hotel Kaiserhof im Berliner Regierungsviertel. Hier nahm er gewöhnlich Quartier, wenn er die Reichshauptstadt besuchte. Alle anwesenden Getreuen pflichteten Hitlers Einschätzung bei. Ihrer Bewegung drohte die Spaltung. Dementsprechend düster und fatalistisch war die Stimmung unter den Anwesenden. Am Nachmittag hatte Hitler gegenüber Goebbels angekündigt, im Falle einer Spaltung mache ich in 3 Minuten Schluss. Doch auch jetzt gelang es Hitler wieder, Verzweiflung und Schwarzseherei in Angriffslust umzumünzen. Der Kriegsrat zog sich durch die gesamte Nacht. Als der Morgen graute, war ein Plan geschmiedet, um die Partei verlässlich auf Hitlers Kurs zu bringen. Alle Organisationsreformen Strassers wurden rückgängig gemacht. Fortan unterstanden die regionalen Parteiführer, die Gauleiter, wieder direkt dem nationalen Parteiführer, also Hitler. Eine Reihe bekannter Anhänger Strassers wurden ihrer Ämter enthoben. Von zahllosen anderen Parteifunktionären forderte man persönliche Loyalitätserklärungen gegenüber Hitler ein, insbesondere von bekannten Sympathisanten Strassers. Das Einfordern von Treueschwüren war eine erprobte Taktik Hitlers. Sie funktionierte bei privaten ebenso wie bei parteiöffentlichen Zusammenkünften. Gewöhnlich platzierte Hitler seine Forderung ans Ende einer längeren, meist mehrstündigen Ansprache, die er mit der ihm eigenen donnernden Rhetorik hielt. Am entscheidenden Punkt, so beschreibt es ein Augenzeuge im Rückblick, wurde Hitler dann immer ruhiger, menschlicher, freundlicher, werbender in seinen Ausführungen. Insbesondere vor wichtigen Funktionären endete Hitlers kameradschaftlicher Appell damit, dass der Treuebund, so der Augenzeuge, von den Versammelten mit Handschlag besiegelt wurde. Bei größeren Veranstaltungen signalisierte dann gewöhnlich überschwänglicher Jubel die Treue der Anwesenden. Da Strasser seinen Rückzug ja wirklich ernst meinte, waren die Säuberungen de facto unnötig. Tatsächlich hatte Strasser auch gar nicht erst auf Hitlers Antwort gewartet und war direkt in den Urlaub nach Italien gefahren. Verhielt sich so jemand, der einen Aufstand plante? Die Reaktion Hitlers hatte, ob berechtigt oder nicht, jedoch langfristige Folgewirkungen. Die Säuberungs- und Umbauaktionen im Nachgang der Strasser-Krise stärkten das Führerprinzip innerhalb der NSDAP nur noch weiter. Hitlers personalistisches Herrschaftsverständnis hatte sich jetzt vollständig durchgesetzt. Mit weitreichenden Folgen für Struktur und Funktion des späteren NS-Staates, wie wir in einigen Wochen sehen werden. Hitler versicherte sich zunächst der Unterstützung der Gauleiter und der Reichstagsfraktion in Berlin, dann brach er zu einer Vortragsreise auf. In einer Woche sprach er auf insgesamt 9 Veranstaltungen vor Parteimitgliedern und Funktionären überall im Land. Sein treuer Appell war jedes Mal erfolgreich. Goebbels notierte in seinem Tagebuch: Strassers Aktien werden nicht mehr gefragt. Ein kurzes Gastspiel auf der Bühne der Bedeutung. Nun versinkt er wieder ins Nichts, aus dem er gekommen ist. Zum Ende des Jahres 1932 war die Strasser-Krise überwunden. Das galt jedoch nicht für die innere und äußere Vertrauenskrise der Partei. Nicht nur, dass die Neuaufnahmen fast ganz ausgeblieben sind, es macht sich auch eine zunehmende Flauheit unter den Mitgliedern bemerkbar. Zahlreiche Austritte sind an der Tagesordnung, die Beiträge gehen stockend ein und Streichungen wegen Beitragsrückstand werden immer häufiger. So beschreibt ein interner Bericht der politischen Polizei München die Situation innerhalb der örtlichen NSDAP-Gliederung. Der Bericht fährt fort: Die Anschauung, dass der Höhepunkt überschritten ist und vielleicht günstige Aussichten verpasst wurden, ist Gemeingut. Wenn das ausgerechnet die Lage in München beschreibt, immerhin dem Zentrum der Bewegung und Sitz der Parteizentrale, in welchem Zustand mussten sich dann erst die anderen Orts- und Landesverbände der NSDAP befinden? Die äußere Vertrauenskrise war durch die Stimmverluste bei der Reichstagswahl im November offenkundig geworden. Anfang Dezember folgte das nächste Wahldebakel. Die Kommunalwahlen in der braunen Hochburg Thüringen gingen krachend verloren. Nur jeder Zweite, der im Sommer NSDAP gewählt hatte, gab der Partei seine Stimme. Die Resignation und Apathie, die weite Kreise der Bevölkerung in der Wirtschaftskrise erfasst hatten, schlug mittlerweile auch auf potenzielle NSDAP-Wählergruppen durch. Hitler wird das nicht entgangen sein, denn auf seiner Wahlkampftour sprach er in so mancher Stadt erstmals vor halbleeren Rängen. Auf dem Land war die Stimmungslage nicht viel anders. Anfang Januar heißt es in einer Lageeinschätzung der fränkischen NSDAP: Die Stimmung der Landbevölkerung ist zwar ruhig, aber durch die fortgesetzten Preisrückgänge aller landwirtschaftlichen Produkte außerordentlich deprimiert. Es ist eine gewisse Hoffnungslosigkeit eingetreten. Man hat den Eindruck, dass viele von denen, die bisher auf Hitler hofften, skeptisch geworden sind und die Hoffnung auf Besserung der Verhältnisse verloren haben. Als sich die Nazi-Größen an jenem Silvesterabend 1932 in Berchtesgaden kurz vor Mitternacht um Hitler versammelten, lag ein politisches Jahr voller Turbulenzen hinter ihnen. Trotz enormer Wahlerfolge und der Herrschaft über die Straße war es nicht gelungen, die Macht zu ergreifen. Angesichts der inneren und äußeren Vertrauenskrise und der renitenten Haltung des Reichspräsidenten waren die Aussichten alles andere als rosig und manch einer wird um die Zukunft gebangt haben. Vielleicht ist es kein Zufall, dass einer der wichtigsten Gefolgsleute Hitlers an diesem Abend mit Abwesenheit glänzte. Hermann Göring hatte es vorgezogen, Silvester bei Bekannten seiner verstorbenen Frau in Schweden zu verbringen. Dieser Umstand bot Josef Goebbels einen willkommenen Anlass, um sich bei Hitler zu profilieren. Als das neue Jahr 1933 Punkt 12 begann, reichte Goebbels seinem Führer die Hand und sagte: »Ich wünsche Ihnen die Macht.« Wie wir alle aus der Schule wissen, blieb dies ein frommer Wunsch. Die Nazi-Bewegung überschritt 1933 ihren Zenit beim Wahlvolk und das demokratische Lager aus Sozialdemokraten und Liberalen erlebte ein großartiges Comeback. Hindenburg wurde per Volksabstimmung aus dem Amt geworfen. Der hochangesehene liberale Abgeordnete Theodor Heuss zum neuen Reichspräsidenten gewählt und Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer zum Reichskanzler ernannt. In Kooperation mit der SPD wurde die Wirtschaftskrise niedergekämpft und für alle Deutschen, unabhängig von Rasse, Religion oder Geschlecht, brachen goldene Zeiten an. Nein, so würde es nicht kommen. In Wirklichkeit sollte Adolf Hitler gegen die Erwartungen vieler Beobachter, vielleicht auch gegen seine eigenen, innerhalb kürzester Zeit zum Ziel gelangen. Am 30. Januar 1933 würde Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennen. Dieser Erfolg würde dabei aber nicht so sehr Hitlers eigenen Taten zuzuschreiben sein. Er ergab sich vielmehr aus den Handlungen von Männern aus dem Umfeld von Präsident Hindenburg, die dort schon seit langem insgeheim die Fäden zogen. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 33.4 von Deutschland 33.45. Wenn euch diese Folge gefallen hat, habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Ihr könnt zum einen den Podcast auf einer Plattform eurer Wahl bewerten, damit ihn andere leichter entdecken. Zum anderen könnt ihr den Podcast euren Freunden, Verwandten und Kollegen empfehlen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch bei Patreon unterstützen oder mir bei Instagram folgen. Auf Instagram poste ich Hintergrundinformationen und Ausblicke auf die neuen Folgen. Außerdem findet ihr dort Empfehlungen für andere hörens- und sehenswerte Projekte. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Diskussionsbedarf habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail, ich antworte euch gerne. Alle Kontaktinformationen findet ihr wie immer in den Shownotes. In einer Woche geht es weiter mit den Totengräbern der Republik. Am Montag blicken wir noch einmal zurück auf das politische Jahr 1932 und zwar diesmal aus den Augen der Strippenzieher im Umfeld Hindenburgs, die am Ende Hitler den Weg zur Kanzlerschaft ebneten: General Kurt von Schleicher und Franz von Papen.